Ich möchte jetzt zwei kurze Abschnitte lesen aus dem Neuen Testament. Der erste Abschnitt ist genommen aus dem 12. Kapitel des ersten Korintherbriefes. Da schreibt Paulus: Es gibt verschiedene Gnadengaben, aber nur den einen Geist. Es gibt verschiedene Dienste, aber nur den einen Herrn. Es gibt verschiedene Kräfte, die wirken, aber nur den einen Gott. Er bewirkt alles in allen. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie anderen nützt. Dem einen wird vom Geist die Gabe geschenkt, Weisheit mitzuteilen. Dem anderen durch den gleichen Geist die Gabe, Erkenntnis zu vermitteln. Dem Dritten im gleichen Geist Glaubenskraft, einem anderen immer in dem einen Geist die Kräfte Wunder zu wirken, einem anderen prophetisches Reden, die Gabe Kranke zu heilen, einem anderen die Fähigkeit, die Geister zu unterscheiden, wieder einem anderen verschiedene Arten von Zungenrede und schließlich einem die Gabe, sie zu deuten. Das alles bewirkt ein und derselbe Geist. Einem jeden teilt er seine besondere Gabe zu, wie er es will. Soweit Paulus im ersten Korintherbrief. Der zweite kurze Text ist genommen aus dem vierten Kapitel des Lukas-Evangeliums. In jener Zeit kehrt Jesus, erfüllt von der Kraft des Geistes, nach Galiläa zurück. Und die Kunde von ihm verbreitete sich in der ganzen Gegend. Er lehrte in den Synagogen und wurde von allen gepriesen. Liebe Schwestern und Brüder, ich kann mich noch gut erinnern an die Zeit, wo wir in meiner Heimatstadt in Rheine im Elternhaus das erste elektrische Bügeleisen bekamen. Vorher mussten wir immer das Bügeleisen auf dem Herd heiß machen. Das hat eine lange Zeit gedauert. Aber jetzt ging das ganz einfach. Ich habe das gar nicht verstanden, wie das funktionieren sollte. Mutter steckte in der Wand den Stecker rein und auf der anderen Seite wurde das Bügeleisen heiß. Ich habe es nicht verstanden als Kind. Ich war noch ein kleines Kind damals. Mutter hat versucht, mir das zu erklären mit dem elektrischen Strom und so. Aber ich habe es einfach nicht verstanden. Dann kam der Tag, wo ich alleine zu Hause war. Und da habe ich gedacht, jetzt musst du doch mal hinter das Geheimnis der Steckdose kommen. Habe mir einen Stuhl geholt, damals waren die Steckdosen alle noch ziemlich hoch an der Wand. Habe eine Taschenlampe genommen, habe reingeleuchtet, konnte aber nicht sehen. Und dann habe ich mir eine Stricknadel genommen. Und habe gedacht, wenn ich da mit der Stricknadel reinstecke, dann werde ich vielleicht auch warm. Genauso wie das Bügeleisen. Stricknadel reingesteckt, nichts passierte. Stricknadel ins andere Loch reingesteckt, dann gab es eine Stichflamme. Und ich wurde vom Stuhl runtergeschmissen bis hinten in die nächste Ecke rein von unserer Küche. Was das Geheimnis des elektrischen Stroms war, hatte ich immer noch nicht kapiert. Aber eins hatte ich gemerkt. Der elektrische Strom, der da in der Steckdose war, den ich nicht sehen konnte, der hatte so viel Kraft, dass er mich bis in die andere Ecke schmeißen konnte. Glauben Sie mir, ich habe noch lange Zeit einen großen Bogen um jede Steckdose gemacht. Leben aus der Kraft des Heiligen Geistes. Ich möchte Sie bitten, stellen Sie sich mal für einen Augenblick vor, wie Ihr Haushalt zu Hause wäre, wenn es keinen elektrischen Strom gäbe. Nicht nur für eine Viertelstunde oder so bei einer Stromabschaltung, wenn es überhaupt keinen elektrischen Strom gäbe. Wissen Sie, da würde nichts mehr laufen, gar nichts mehr. Da geht kein Fernsehen, kein Radio, die meisten könnten nicht mal mehr kochen. Wer hat denn schon noch einen Herd, den man schüren kann? Dann geht bei den meisten die Heizung nicht mehr, nichts würde mehr laufen. Der Computer geht nicht mehr, du kannst nicht mehr telefonieren, gar nichts. Wir haben uns so sehr an die Voraussetzung gewöhnt, dass elektrischer Strom da ist, dass wir uns ein Leben ohne die Kraft des elektrischen Stroms überhaupt nicht mehr vorstellen können. Aber genau so ist das auch mit dem Heiligen Geist. Ein Leben als Christ ohne die Kraft des Heiligen Geistes geht nicht, funktioniert nicht. Versuchen Sie mal eine Woche lang die Bergpredigt zu leben, nicht nur zu lesen, sondern zu leben. Sie werden merken, das schaffen Sie nicht. Versuchen Sie mal eine Woche lang das Gebot der Feindesliebe zu leben. Du sollst deinen Feind lieben, hat Jesus da gesagt. Schaffen Sie nicht. Wobei man ja sagen muss, der Feind ist nicht der Islamist da im Nahen Osten, sondern der Feind ist der, der mir jeden Tag auf die Nerven geht. Oder der mich anschwärzt beim Chef, dass ich die Stelle verloren habe. Oder der mich auf der Arbeitsstelle immer mobbt. Das ist der Feind. Versuch den mal einen Tag lang zu lieben. Ohne die Kraft des Heiligen Geistes geht nicht. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes. Ein christliches Leben ohne die Kraft des Heiligen Geistes ist genauso wie ein modernes Bügeleisen ohne elektrischen Strom. Da kriegst du nie eine Bügelfalte in die Hose rein. Leben aus der Kraft des Heiligen Geistes. Sehen Sie, da wird uns in der Bibel von Stephanus berichtet. Der hat für Jesus geglüht und gebrannt. Und dann haben die Juden mit ihm gestritten. Aber sie hatten keine Argumente gegen ihn. Und das letzte Argument, was sie dann hatten, waren die Pflastersteine. Und die haben sie auf ihn geworfen. Die haben ihn nicht nur mundtot gemacht, die haben ihn mit Pflastersteinen totgeworfen. Das waren die Feinde. Und was macht Stephanus? Als die Steine fliegen, da betet er für die, die da unten Steine werfen, Herr Jesus, rechne ihnen das nicht als Sünde an. Da wird er Jesus, dem Gekreuzigten, bis fast in den Wortlaut hinein gleich. Herr, rechne ihnen das nicht als Sünde an. Woher hat der Mann die Kraft? Die ganze Stephanus-Geschichte beginnt mit dem Hinweis, Stephanus, ein Mann erfüllt vom Heiligen Geist. Das war seine Kraft. Aber das gilt nicht nur für Stephanus oder für die Gestalten der Bibel, gilt auch heute. Ich habe in meiner Kaplanzeit einmal eine Mädchengruppe betreut in Recklinghausen. Die machten jeden Sonntag ohne Bezahlung freiwillig Sonntagsdienst im Krankenhaus. Das gab es damals noch. Ohne Entgelt freiwillig Sonntagsdienst im Krankenhaus. Diese Mädchen, drei von diesen Mädchen, waren auf einer Station eingesetzt. Da war eine alte Ordensschwester, Stationsschwester. Und das war eine Beißzange, die Schwester. Eine richtige Giftspritze. Das gibt es bei Schwestern, gibt es bei Priestern auch, also ganz davon ab, ja. Gibt es überall. Die hat den Mädchen das Leben so richtig zur Qual gemacht. Man konnte ihr nichts recht machen. Die hat die Mädchen schikaniert nach Strich und Faden. Wissen Sie, was das Ergebnis war? Nach wenigen Wochen haben zwei von den Mädchen gesagt, machen wir nicht mehr. Sehen wir doch gar nicht ein, wenn wir das schon freiwillig machen, dass wir uns dann schikanieren lassen, und sind nicht mehr hingegangen. Das dritte Mädchen ist weiter hingegangen. Die hat nicht gekündigt. Die ist mit der gleichen Liebe und mit der gleichen Freundlichkeit immer jeden Sonntag den Kranken begegnet und auch dieser alten Schwester begegnet. Dieses Mädchen war evangelisch. Aber jeder, der in der evangelischen Kirche in Recklinghausen ein bisschen tätig war, kannte dieses Mädchen. Die gehörte damals zu einem charismatischen Gebetskreis. Die hatte ihr Leben ganz bewusst in den Dienst Jesu gestellt. Nicht in den Dienst des Krankenhauses, sondern in den Dienst Jesu. Und sie war in der evangelischen Kirche damals das einzige Mädchen, was jeden Sonntagmorgen zum Gottesdienst kam. Das ist in der evangelischen Kirche eine Seltenheit. Woher hat das Mädchen die Kraft gehabt? Sie hatte die Kraft des Heiligen Geistes. Daraus hat sie ihre Kraft gezogen. Guten Willen hatten alle drei. Aber dieses Mädchen hatte mehr Kraft als die anderen. Die Kraft des Heiligen Geistes. Unmittelbar vor seiner Himmelfahrt hat Jesus den Aposteln gesagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt und ihr werdet meine Zeugen sein. Übrigens, Jesus selber konnte auch nur wirken aus der Kraft des Heiligen Geistes heraus. Sehen Sie, wir haben am Sonntag das Evangelium gelesen von der Versuchung Jesu. Unmittelbar nach dieser Versuchungsgeschichte steht der Abschnitt, den ich eben vorgelesen habe. Jesus kehrte erfüllt von der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück. Die Kunde von ihm verbreitete sich in der ganzen Gegend. Er lehrte in ihren Synagogen und wurde von allen gepriesen. So fing das an bei Jesus. Es war die Kraft des Heiligen Geistes. Sehen Sie, als dieser Jesus von Nazareth damals durch Galiläa zog, da hat man ihm ja nicht ansehen können, dass das der Sohn Gottes war. Der hat ausgesehen wie jeder Jude, der hat sich gekleidet wie jeder Jude, der hat auch keinen Heiligenschein gehabt. Nicht umsonst hat man von ihm ja gesagt, ist das nicht der Zimmermann oder der Sohn des Zimmermanns? Ganz gewöhnlicher Mensch, so sah der aus. Aber in dem Augenblick, wo dieser Mann, Jesus von Nazareth, seinen Mund aufmachte und zu reden anfing, da kriegen die anderen den Mund vor Staunen nicht mehr zu. Da heißt es zum Beispiel am Ende der Bergpredigt, sie waren erschrocken, erstaunt, betroffen, denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht so wie die Schriftgelehrten. Die Schriftgelehrten haben immer gesagt, Rabbi so sagt das so, Rabbi so sagt das anders. Und Jesus kommt daher und sagt, ich aber sage euch mit letzter Vollmacht, so hat noch nie einer geredet. Und sie waren betroffen von seiner Lehre. Viel später haben die hohen Priester einmal Knechte ausgeschickt, die Jesus gefangen nehmen sollten. Und als sie zu Jesus kommen, da sagen sie, wir wollen erst mal hören, was er so erzählt. Und dann kehren die unverrichteter Dinge wieder zu den hohen Priestern zurück. Und als sie dann fragen, warum habt ihr ihn nicht mitgebracht? Da sagen sie, wir konnten ihn nicht festnehmen. Noch nie hat einer so geredet wie der. Und als Jesus dann schließlich gefangen genommen wird im Johannesevangelium und als er dann fragt, wen sucht ihr? Und die Soldaten antworten, Jesus von Nazareth. Da sagt er ihnen ins Gesicht, ich bin es. Und das hat so eine Vollmacht gehabt, dieses eine Wort, ich bin es, dass sie umfallen vor Schreck. Es war die Kraft des Heiligen Geistes. Wir wissen aus den Evangelien, dass Jesus Kranke geheilt hat. Unendlich viele Kranke, ganz gleich an welchen Krankheiten sie litten. Nur ein Beispiel, Sie kennen die Geschichte, wie sie den Gelähmten durchs Dach runterlassen. Und Jesus sagt ihm, deine Sünden sind dir vergeben. Wieso, sagen die anderen, das kann doch nur Gott. Und dann sagt Jesus ihm, steh auf, nimm dein Bett und geh. Und dann heißt es am Ende, sie waren außer sich und sagten, so etwas haben wir noch nie gesehen. Es war die Kraft des Heiligen Geistes. Eines Tages ist Jesus mit seinen Jüngern im Boot auf dem See Genezareth. Und dann kommt ein Wirbelsturm und die Wellen schlagen schon ins Boot. Und Jesus liegt da seelenruhig hinten im Boot auf einem Kissen und schläft den Schlaf des Gerechten, wie wir sagen. Und dann wecken ihn die Jünger und sagen, Herr, kümmert es dich überhaupt nicht, dass wir untergehen? Und dann steht Jesus in aller Seelenruhe auf und gebietet dem Sturm, schweig, sei stille. Und der Sturm legt sich. Da geht ein Entsetzen durch die Jünger und sie sagen, was ist das für ein Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Es war die Kraft des Heiligen Geistes. Eines Tages, kurz vor seinem Leiden, sitzt Jesus mit den Jüngern zusammen und dann sagt er ihnen geradezu ein abenteuerliches Wort. Er sagt ihnen, wer an mich glaubt, der wird die Werke, die ich tue, auch tun. Und er wird noch größere Werke tun als ich, denn ich gehe zum Vater. Ich kann mir denken, dass sich die Jünger angeschaut haben und gedacht haben, na ja, jetzt übertreibt er aber ein bisschen. Dass wir noch größere Werke tun sollen als er, konnten die sich nicht vorstellen. Aber es hat gar nicht so lange gedauert. Pfingsten in Jerusalem, da hält dieser Fischer vom See Genezareth seine erste Predigt. Und dann steht da, 3000 Leute haben sich bekehrt auf diese Predigt hin. 3000 Leute. Nur mal zum Vergleich, als wir im letzten November Kirchenbesucherzählung hatten, hier in St. Marien, da hatten wir am ganzen Wochenende 951 Kirchenbesucher. Und da hat Petrus einmal gepredigt und 3000 haben sich bekehrt. In der Apostelgeschichte, 2 Kapitel weiter, im 3. Kapitel kommen Petrus und Johannes zum Tempel, um zum Beten zu gehen. Dann sitzt da am Tempeltor ein gelähmter Bettler. Petrus schaut ihn an und sagt, Geld habe ich nicht, Gold und Silber habe ich nicht. Aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu steh auf, nimm deine Matte und geh. Und der stand auf. Und es gab einen riesigen Auflauf damals. Es war die Kraft des Heiligen Geistes. Dann kann man natürlich sagen, das war der Petrus, ja, einer von den besonders bevorzugten Jüngern Jesu. Aber wenige Kapitel später in der Apostelgeschichte, da tritt ein einfacher Diakon auf, Philippus, kein Apostel. Der kommt nach Samaria, fängt an zu predigen und es geschehen Zeichen und Wunder. Kranke werden geheilt von allen möglichen Krankheiten und es geschieht eine ganz große Freude in der Stadt. Ein freudiger Aufruhr heißt es da. Und kannst du immer noch sagen, ja, das war ein Diakon, der hatte zumindest eine Weihe. Aber es geht ja noch weiter. Da schreibt der Apostel Paulus später einen Brief an die Christen in Korinth. Korinth ist eine griechische Hafenstadt. Niedrigstes moralisches Niveau. Es gab damals im ganzen Mittelmeerraum einen Fachausdruck, der heißt auf Griechisch Korinthiazestai. Auf Deutsch leben wie ein Korinther. Das bedeutete Unzucht treiben. Wenn man jemandem nachsagt, der treibt Unzucht, dann sagt man, der lebt wie ein Korinther. Ich kann mich noch erinnern, in meiner Jugendzeit gab es in Deutschland sowas Ähnliches. Wenn da jemand von einem Kondom geredet hat, dann haben die das Pariser genannt. Das war damals so. Ich weiß nicht, ob es heute noch so ist. Korinthiazestai heißt leben wie ein Korinther und das heißt Unzucht treiben. Und hier in dieser Hafenstadt Korinth hatte sich eine kleine christliche Gemeinde gebildet. Das waren ganz einfache Hafenarbeiter, keine gebildeten Leute. Und an die hat Paulus einen Brief geschrieben. Und er schreibt am Anfang des Briefes, haben wir vor kurzem noch als Lesung gehört, schaut euch doch mal um in eurer Gemeinde. Da gibt es keine großen Tiere. Das, was nichts gilt in der Welt, das hat Gott erwählt, um das, was etwas gilt, zu beschämen. Es waren ganz einfache Leute. Und diesen Korinthern schreibt der Apostel Paulus dann, jedem wird vom Heiligen Geist eine Gnadengabe geschenkt, eine Kraft des Heiligen Geistes, eine, ja, ich würde es übersetzen, eine Sichtbarwerdung des Heiligen Geistes. Jedem von euch, diesen Hafenarbeitern da. Und dann schreibt er, dem einen wird bei euch die Gabe der Erkenntnis geschenkt. Nun, da kann man schnell drüber weglesen, Erkenntnis. Aber denken Sie mal daran, wenn wir einem Menschen helfen wollen, der in Not ist, wie wichtig ist es dann, dass wir erkennen, was die Wurzel dieser Not ist? Wie viele Stunden verbringen heute Menschen in psychologischer Beratung, wo man nur dem auf den Grund gehen will, woran liegt es denn eigentlich, dass dieser Mensch so in Not ist? Hier sagt Paulus, von Gott her wird die Gabe der Erkenntnis geschenkt vom Heiligen Geist. Einer meiner Lieblingsheiligen ist der Pfarrer von Ars. Wenn der Beichte gehört hat und es kamen Tausende bei ihm zum Beichten, so sehr, dass man eine eigene Postkutschenlinie bauen musste nach Ars hin. Der hat am Ende seines Lebens täglich, Sommer wie Winter, 16 Stunden jeden Tag im Beichtstuhl gesessen. Und von ihm wird gesagt, wenn bei ihm einer beichten kam, und der hatte nur ganz wenige Sätze gesagt, dann hat der Pfarrer von Ars ihm auf den Kopf zugesagt, was seine tiefste Not ist. Das war die Gabe der Erkenntnis. Manche Mystiker haben das so ausgedrückt, das ist die Gabe der Herzensschau. Was ist das wichtig, gerade auch in der Seelsorge, gerade auch in der Sorge um andere Menschen, dass man diese Gabe der Erkenntnis hat. Paulus schreibt, einem anderen wird die Gabe der Weisheit geschenkt. Was ist das wichtig, dass man mit der Erkenntnis, die man hat, weise umgeht? Sonst kann man viel Porzellan kaputt schlagen mit der Erkenntnis, auch wenn die Erkenntnis richtig ist. Dass man weise mit der Erkenntnis umgeht, um einem Menschen zu helfen. Man kann diese Gabe der Weisheit auch ein bisschen salopp übersetzen, das ist die Gabe der geistlichen Schlagfertigkeit. Schauen Sie mal ins Leben Jesu rein. Wie oft ist das so gewesen, dass die Leute Jesus in die Zange nehmen wollten? Und dann hat er die mit einem einzigen Satz so außer Gefecht gesetzt, dass sie abgezogen sind und konnten ihm nichts mehr sagen. Das war die Gabe der geistlichen Schlagfertigkeit. Ich kann mich noch gut erinnern, schon sehr lange her, schon 20 Jahre her, vielleicht kennen den einige von Ihnen noch, den früheren Bischof von Fulda, Düber, war ein ganz erzkonservativer Bischof. Ja, ich konnte den auch nicht leiden, muss ich ehrlich sagen. Erzkonservativer Bischof. Und an einem Sonntagmittag gab es ein Interview mit ihm im Fernsehen. Da haben ihn zwei Interviewer so in die Zange genommen, aber total unfair. Das war gemein, was sie mit dem gemacht haben. Aber wissen Sie, was auffällig war? Die kamen an den nicht ran. Auf der einen Seite, der blieb ganz gelassen und glanzfreundlich, der ließ sich nicht aus der Reserve locken, der hat auch nicht zurückgeschossen, nichts. Und als sie mit dem nicht weiter klarkamen, hat einer von diesen Interviewern dann am Ende gesagt, also Sie können ja sagen, was Sie wollen, aber eins werden Sie nicht leugnen können, dass Sie in ganz Deutschland als der rückschrittlichste Bischof gelten. Da hat er die ganz freundlich angeguckt und hat geantwortet, rückschrittlich und fortschrittlich, das ist alles relativ. Wenn einer am Abgrund steht, ist jeder Rückschritt ein Fortschritt. Die waren baff, die konnten nichts mehr sagen. War aus. Ich fühlte mich sofort an Jesus erinnert, wie der manchmal Menschen, ja, die ihn in die Zange nehmen wollen, mit einem Wort schachmatt gesetzt hat. Denken Sie an die Ehebrecherin, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Die konnte nichts mehr antworten. Da gibt es viele Dinge. Was brauchen wir heute in unserer Zeit ganz dringend? Diese Gabe der geistlichen Schlagfertigkeit. Wir werden heute als Christen oft so in die Enge gedrängt, dass wir uns verteidigen müssen, warum wir das alles noch glauben, warum wir noch zur Kirche gehen, warum wir noch beten. Das sind ja die Rückständigen, sagen sie dann. Wir werden so in die Zange genommen. Was ist da dann wichtig, so eine Gabe der geistlichen Schlagfertigkeit, der Weisheit zu haben? Ich kann mich erinnern, ich habe mal vor der Kirche gestanden, ist auch schon ein paar Jahre her, treffe ich vor der Kirche einen von den Jugendlichen und der kommt zu mir und sagt, Herr Pastor, Sie können mir nicht beweisen, dass es Gott gibt. Ich sage, stimmt, hast recht. Ich sage, du kannst mir aber auch nicht beweisen, dass es Gott nicht gibt. Hat er zugegeben. Ich sage, also steht die Sache 50 zu 50. Wenn die Sache aber 50 zu 50 steht, dann hast du mit deiner Haltung 50% Chancen, in die Hölle zu kommen. Und das Risiko ist mir zu groß. Er hat auch nichts mehr gesagt. Gut, war vielleicht ein bisschen zu salopp, aber manchmal muss man das so machen. Die haben auch manchmal Sprüche drauf, da kannst du dir mal den Kopf packen. Es ist die Gabe des Heiligen Geistes. Paulus schreibt weiter an die Korinther, einem anderen wurde die Gabe gegeben, Wunder zu wirken. Da steht da so einfach, Wunder zu wirken. Es war offensichtlich in der frühen Kirche etwas ganz Normales, dass Zeichen und Wunder geschahen in der Kirche. Der letzte Satz im Markus-Evangelium heißt, sie, die Jünger, zogen hinaus und predigten und der Herr bestätigte ihre Verkündigung durch Zeichen und Wunder, die er geschehen ließ durch ihre Hände. War was ganz Normales. Das Problem ist, bei uns rechnet ja keiner mehr damit. Bei uns sagen wir höchstens, ich habe Glück gehabt, habe einen guten Schutzengel gehabt, das konnte vielleicht noch sein. Aber mit Wundern rechnet doch keiner mehr. Aber nur mal ein Beispiel, wie normal das ist in unserer Kirche, das Zeichen und Wunder geschehen, liegt doch darin, wenn einer heilig gesprochen werden soll, dann müssen mindestens zwei Wunder nachgewiesen sein. Das ist also doch was Normales und nicht was Außergewöhnliches. Paulus schreibt weiter, einem anderen wird die Gabe gegeben, Krankheiten zu heilen. Steht da auch so schlicht, Krankheiten zu heilen. Sehen Sie, wir haben in unserer Kirche ein Sakrament der Krankensalbung. Man könnte auch sagen, der Krankenheilung. Aber mal ehrlich, wenn ich zur Krankensalbung gerufen werde, rechnet denn dann noch jemand damit, dass er durch dieses Sakrament wirklich gesund wird? Wir haben daraus ja fast ein Sterbesakrament gemacht, die letzte Ölung, damit man gut ins Jenseits rüberkommt. Heute Gott sei Dank nicht mehr, aber im Bewusstsein vieler Christen ist das noch so drin. Sehen Sie, ich habe meinem Vater dreimal die Krankensalbung gespendet. Zweimal lag er auf dem Sterbebett. Da hat kein Mensch mehr um ihn etwas gegeben. Und beide Male ist er gesund geworden. Ich habe ein Foto von ihm gemacht, als er da krank lag. Ein Vierteljahr später hätten sie den nicht wiedererkannt, da war er wieder der Alte. Beim dritten Mal, als ich ihm die Krankensalbung spendete, da ist er gestorben. Gut, jeder stirbt irgendwann mal, er ist mit 91 gestorben. Aber ich weiß noch gut, werde ich nie vergessen, als ich ihm die Krankensalbung spendete und ihm dann sagte, Vater, jetzt brauchst du keine Angst mehr zu haben. Da richtet er sich im Bett auf und sagt, wovor soll ich denn Angst haben? Ich weiß doch, wohin ich gehe. Das ist auch eine Wirkung des Sakramentes. Kraftwirkung, die Gabe der Heilung. Und dann schreibt Paulus, er zählt noch mehr Gnadengaben auf, dann schreibt Paulus, alle diese Gnadengaben sind Offenbarungen des Heiligen Geistes. Das Wort müsste man genauer übersetzen, sind Sichtbarwerdungen des Heiligen Geistes. Da wird der Heilige Geist, die Kraft des Heiligen Geistes, sichtbar und spürbar. Es ist genauso wie beim elektrischen Strom. Sehen kannst du den nicht. Aber die Wirkungen, die kriegst du zu spüren, positiv und negativ. Es ist die Sichtbarwerdung des Heiligen Geistes und sie ist euch gegeben, damit sie anderen nützt. Das ist das Ziel dieser Gnadengaben. Nicht zur geistlichen Selbstbefriedigung, damit ich mich groß rausputze, was ich für Gnadengaben habe. Nein, damit sie den anderen nützt, der Kirche nützt, aber auch den Menschen in dieser Welt nützt. Es ist die Gabe des Heiligen Geistes. Wir brauchen ganz dringend diese Gaben des Heiligen Geistes, diese Wirkungen, diese Kraftwirkungen des Heiligen Geistes heute in unserer Welt. Sonst wird unser Christentum auf die Dauer todlangweilig. Aber wenn das so wichtig ist, wie bekommt man denn diese Gabe des Heiligen Geistes, diese Kraft, die Gott uns zur Verfügung gestellt hat? Wie bekommt man die? Da gibt es nicht eine Antwort, da gibt es mehrere Antworten. Ich will heute Abend nur einen nennen. Vielleicht komme ich bei den nächsten Predigten noch auf einige andere Antworten zu sprechen. Diese Gabe des Heiligen Geistes bekommt zunächst einmal der, der sich danach sehnt. Der wirklich sich danach ausstreckt, nach dieser Gabe. Jesus hat einmal im Johannesevangelium gesagt, wen dürstet, wer Sehnsucht hat, der komme zu mir und trinke. Von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers ausgehen. Und das sagte er von dem Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Du musst eine große Sehnsucht danach haben, diese Kraft des Heiligen Geistes zu empfangen. In einem Psalm, den viele ja auch kennen, da heißt es, wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so lechzt meine Seele nach dir, nach dem lebendigen Gott, nach dem Heiligen Geist. Aber David sagt in einem Psalm auch, ich habe ihn heute Abend in der Vesper noch gebetet, bewahre mich vor den Menschen, die im Leben schon alles haben, die satt sind, die meinen, sie hätten schon alles. Nein, den Heiligen Geist empfängt nur derjenige, der Sehnsucht hat nach mehr. Sehen Sie, ein Jahr nach meiner Priesterweihe, 1974, ich war Kaplan in Recklinghausen, wohnte im Pfarrhaus, da hat mir eine alte Pfarrschwester, die Dienst machte im Pfarrbüro, ein Buch geschenkt, Das Kreuz und die Messerhelden. Ein sehr reißerischer Titel, Das Kreuz und die Messerhelden. Müsste ich unbedingt lesen. Naja, die Schwester, diese Pfarrschwester, die hatte so Scheuklappen. Ja, ich habe gedacht, was die mir schon gibt, ja, kann nicht viel sein. Hab's auf den Schreibtisch gelegt. Aber die hat jedes Mal, wenn ich ins Pfarrbüro kam, mir auf den Füßen rumgetrampelt, haben sie es schon gelesen. Ich habe es aufgeschlagen, Vorwort gelesen. Das Vorwort war von Volkert Spitzer, Jesus-Bibelpastor. Ich sage, mit Jesus-Bibel habe ich nichts am Hut. Hab's wieder weggelegt. Hast du es schon gelesen? Dann hat sie das meinem Pastor geschenkt. Ich wohnte ja damals im Pfarrhaus. Der hat in der Mittagspause immer drin gelesen. Und wenn ich ihn beim Kaffee trinken traf nach der Mittagspause, dann hat er immer Tränen in den Augen. Ich sage, was ist denn los? Ja, sagt er, ich habe das gelesen. Wenn das stimmt, wenn das, mir kriegt ich nicht raus. Dann habe ich schließlich selber gelesen. Dieses Buch, Das Kreuz und die Messerhelden, handelt von einem evangelischen Pastor in den USA, Mitte der 60er Jahre, einer kleinen Landgemeinde. Und der hat in seinem Leben die Kraft des Heiligen Geistes erlebt, fast so, wie es in der Apostelgeschichte immer wieder steht. Der hat Wunder über Wunder erlebt, im Kleinen wie im Großen. Ich konnte es fast nicht glauben. Aber in mir ist eine Sehnsucht gewachsen, dass ich gesagt habe, Jesus, wenn das stimmt, dann möchte ich das auch haben. Ich habe das nicht. Diese Kraft des Heiligen Geistes, diese Vollmacht. Dann habe ich das Buch nochmal gelesen und nochmal gelesen und habe dann darauf geachtet, wie hat das denn bei dem Wilkerson, bei dem Pastor Wilkerson alles angefangen. Und das hat angefangen bei ihm dadurch, dass er sein Fernsehgerät verkauft hat und hat gesagt, was wird wohl passieren, wenn ich jeden Abend statt 2 Stunden vorm Fernsehen zu sitzen, 2 Stunden bete. Und daraus ist alles erwachsen. Ich habe gesagt, Jesus, 2 Stunden beten schaffe ich beim besten Willen nicht, ja? Schaffe ich nicht. Aber ich bin damals angefangen, 1974, und habe mir von der Mittagspause jeden Tag eine halbe Stunde abgeknöpft, bin in die Kirche gegangen, habe das Allerheiligste ausgesetzt und habe Anbetung gehalten und habe immer wieder drum gerungen, wenn diese Gabe heute noch zu haben ist, dann möchte ich hier auch haben, die Gabe des Heiligen Geistes. Es hat noch eine Zeit gedauert, aber dann ging es los und ich kann Ihnen sagen, wie es losging. Ich habe die Gabe des Heiligen Geistes bekommen und ich habe erlebt, wie er Zeichen und Wunder wirkt, wie er mir Kraft gegeben hat in Dingen, wo ich total schwach war. Ich habe immer wieder in großen und in kleinen Dingen das Wirken des Heiligen Geistes in meinem Leben erfahren. Am Ende seiner Pfingstpredigt hat Petrus gesagt, das, was ihr hier seht, die Kraft des Heiligen Geistes, das ist für euch, für eure Kinder und eure Kindeskinder und so viele Gott der Herr noch herbeirufen wird. Auch heute, auch für uns ist diese Kraft da. Und darum das Allerwichtigste, sehne dich danach, streck dich danach aus und sag ihm im Gebet immer wieder, komm, Heiliger Geist, mit deiner Kraft. Amen.